Heute sprechen wir über Leistungswandlung.
Das klingt nach Transformator, meint aber im arbeitsmedizinischen Kontext etwas ganz anderes. Was tun, wenn der Kopf will, der Rücken aber streikt? Oder umgekehrt?
Willkommen zu einer neuen Folge Arbeit trifft Gesundheit.
Arbeit trifft Gesundheit.
Der arbeitsmedizinische Podcast.
Mit Susanne.
Und Lukas.
Heute mit dem Thema Leistungswandlung. Was kann ich tun?
Hallo.
Hallo, hallo Susanne. Ja, herzlich willkommen in unserer neuen Podcast-Folge, der ersten Folge 2026. Ist vielleicht schon aufgefallen, wir haben den Podcast ein bisschen überarbeitet. Hier und da werden unsere Hörerinnen und Hörer Veränderungen feststellen, auch in unserem Konzept. Aber ich würde sagen, das lassen wir die Leute einfach erfahren und gehen direkt ins Thema. Was sagst du?
Damit bin ich sehr einverstanden.
Ja, Leistungswandlung war ja auch dein Wunsch, darüber zu sprechen. Leistungswandlung im ersten Moment, muss ich mir da Sorgen machen, wenn ich das höre? Ist Leistungswandlung etwas Schlimmes im Arbeitskontext?
Ich möchte vielleicht auch noch mal ganz kurz eine Begründung geben, weshalb ich also mich so für dieses Thema interessiere und weshalb ich auch denke, dass es wichtig ist. Um mal deine Frage vorweg zu beantworten, ne? Also Leistungswandlung ist per se nichts Schlimmes, wollte ich sagen, aber das ist ja eigentlich Quatsch. Ich fange nochmal an.
Okay.
Leistungswandlung kann natürlich auch was eine schlimme Erfahrung sein, ne? Also deshalb ist Leistungswandlung was Schlimmes, fällt mir jetzt gerade so auf, ne? Also es ist ein bisschen schwierig, jetzt darauf sofort zu sagen, nein, ne? Das kann natürlich zum Problem werden. Mir war es wichtig, über dieses Thema zu sprechen, weil uns das in unserem arbeitsmedizinischen Alltag regelmäßig begegnet und eine Auseinandersetzung auslöst, individuell, für mich womöglich als Betroffenem und natürlich eben auch im betrieblichen Kontext. Deshalb erscheint es mir wichtig, darüber einfach mal zu sprechen. Und ich weiß auch nicht, ob wir das heute ganz umfassend erläutern und auseinandernehmen. Ja, aber diesen Anstoß zu geben. Und ich wünsche mir natürlich, dass möglichst viele Menschen, die jetzt nicht zwingend Arbeitsmedizinerinnen oder Arbeitsmediziner sein müssen, unseren Podcast auch hören, vielleicht aus so einer betroffenen Perspektive sich angeregt fühlen, sich mit diesen Themen und mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen. Und vielleicht gleich an dieser Stelle, Lukas, ne, auch der Hinweis an unsere Hörerschaft. Man kann uns natürlich auch ansprechen und erreichen, wenn man dazu dann noch Fragen hat oder vielleicht auch nochmal so ein eigenes Thema hat, das man gern platzieren möchte.
Genau, einfach eine E-Mail schreiben an arbeittriftgesundheit@vdbw.de. Arbeit trifft Gesundheit einfach zusammengeschrieben, @vdbw.de.
Mhm. Ja, schön. Also ist Leistungswandlung etwas Schlimmes? Das ist sozusagen deine Eingangsfrage.
Ja,
das kann man natürlich nicht klar mit Ja oder Nein beantworten. Ja, Leistungswandlung ist und kann als schlimm erfahren werden. Mhm. Ja, aus Sicht der Betroffenen ist aber ein Sachverhalt, mit dem man umgehen kann und auch umgehen muss. Und ich glaube, darum geht's ja heute auch.
Ja, genau. Deswegen sollten wir vielleicht einfach mal klären, was man überhaupt unter Leistungswandlung versteht.
Mhm. Mit Leistungswandlung beschreibt man den Umstand, dass der betroffene, leistungsgewandelte Mensch, hier ja ein Beschäftigter im Betrieb, aufgrund einer persönlichen, gesundheitlichen Situation nicht mehr im vollen Umfang in der Lage ist, seine arbeitsrechtlich vereinbarte Arbeitstätigkeit oder Arbeitsaufgabe zu erfüllen. Mhm. Ja, das meint Leistungswandlung aus Sicht der Arbeit, ja. Und Gründe dafür können sehr vielfältig sein, ja. Also eine Leistungswandlung kann beispielsweise immer dann auftreten, wenn ich aufgrund eines normalen Alterungsprozesses in eine persönliche, gesundheitliche Situation komme, wo ich mit Einschränkungen beispielsweise, du hast das Thema ja so selber schon angesprochen, aufgrund einer chronischen Rückenerkrankung oder anderer chronischen Erkrankung gezwungen bin, bestimmte Tätigkeiten anders anzupacken, anders zu bearbeiten oder eben feststelle, dass ich bestimmte Arbeitsaufgaben eben nicht mehr durchführen kann. Es kann aber eben auch sein, dass ich aufgrund einer vorangegangenen Erkrankung mit einem längeren Genesungsprozess an den Arbeitsplatz zurückkomme und auch feststelle, ich habe bestimmte Einschränkungen, Veränderungen in meinem Leistungsbild und kann eben das, was ich vormals mal machen konnte, das kann ich nicht mehr. Oder eben auch Stichwort Unfallfolgen. Ja, auch ein vorausgegangener Unfall kann dazu führen, dass eben bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausgeführt werden können.
Aber darf ich vielleicht kurz einhaken?
Ja.
Also das heißt jetzt nicht, dass ich per se in dieser Situation gar nicht mehr arbeiten kann oder gar nichts mehr, keine Leistung mehr abbringen.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Also wenn wir über dieses Thema heute sprechen, sprechen wir nicht über Arbeitsunfähigkeit, ja, sondern eben tatsächlich über ein verändertes Leistungsvermögen, ja. Vermögen ist vielleicht auch ein sehr schönes Wort in dem Zusammenhang, weil es geht nicht zwingend um Defizite, sondern eben auch zu schauen, was ist denn jetzt an Vermögen, an Leistungsvermögen vorhanden in der veränderten Situation, ja. Ich möchte der Vollständigkeit halber eben auch dazu ausführen, dass nicht nur körperliche Veränderungen dazu führen, dass sich das Leistungsbild ändert, sondern eben auch psychische Veränderungen, veränderte psychische Grundsituationen dazu führen kann, dass ich also bestimmte Aufgaben nicht mehr wie gewohnt und wie bisher ausführen kann.
Geht es immer nur darum, um permanente Veränderungen oder kann es auch mal phasenweise so sein?
Ja, das ist auch ein wichtiger Hinweis, ne? Also es gibt auch durchaus die Konstellation, dass also eine veränderte Lebenssituation oder eine veränderte Gesundheitssituation temporär zu einer Veränderung des Leistungsbildes führen können. Ja, das kann auch wieder überwunden werden oder aber es muss dauerhaft eine Lösung herbeigeführt werden in dieser Situation. Der Vollständigkeit halber würde ich an dieser Stelle auch noch ausführen wollen, dass eine Leistungswandlung immer auch dann in Betracht gezogen werden muss, wenn sich auf der anderen Seite, also auf der Arbeitsseite, die Anforderungen verändern, ja, an die ich mich nicht mehr anpassen oder nicht ausreichend anpassen kann. Das ist ein wichtiger Aspekt, den vergessen wir manchmal so, aber auch das kann sein. Stichwort veränderte Technologien, veränderte Arbeitsabläufe, hoher Grad der Digitalisierung. Und auch das kann dazu führen, dass mein Leistungsvermögen nicht mehr zu den Anforderungen passt. Und das sind die verschiedenen Seiten, über die wir reden sollten und müssen. Und ich freue mich auf deine nächste Frage.
Ja, also mal eine sehr, sehr grundsätzliche Frage, dass ich drüber nachdenke. Als Arbeitgeber, als Führungskraft, was kann überhaupt geleistet werden? Ne? Die Voraussetzungen muss ich mir ja anschauen. Und da fällt mir das Stichwort betriebliches Eingliederungsmanagement ein. Du hast ja gerade schon von auch längerer Krankheit gesprochen. Wir haben auch schon über das BEM, betriebliche Eingliederungsmanagement, gesprochen, übrigens in Folge 11. Also falls ihr nochmal nachhören wollt. Innerhalb dieses BEMs spielt das also durchaus eine Rolle, aber es hat nicht zwangsläufig miteinander zu tun. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich würde gern hier das getrennt betrachten.
Okay.
Bevor ich aber auf deine Frage antworte, ist mir noch ein anderer Aspekt aufgefallen, ja, und vielleicht können wir auch in dem Zusammenhang nochmal auf diese Notwendigkeit hinweisen. Du hast nämlich gesagt, was muss ich mir denn anschauen als personalverantwortliche Führungskraft, welche Leistungen denn überhaupt erbracht werden müssen und können. Ne, da kommt das Stichwort Gefährdungsbeurteilung auch wieder mit rein, die Arbeit eben auch entsprechend zu bewerten, also Gefährdungen zu ermitteln. Und hier haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht.
Letzte Folge erst.
Und aber eben auch das Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen bei der Arbeit, wo es auch nochmal speziell um Überforderungssituationen beispielsweise geht. Also alle, die interessiert sind, die können sich auch diese Folgen nochmal anhören. Da geht es dann nochmal konkreter um eben genau diesen Aspekt, den du angesprochen hast. Komme ich zurück zu deiner Frage. Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist ein im Sozialgesetzbuch verankerter Begriff. Und dieses betriebliche Eingliederungsmanagement, kurz BEM, wird immer dann fällig, wenn Beschäftigte mehr als 6 Wochen am Stück oder unterbrochen in den vergangenen 12 Monaten arbeitsunfähig wahren. Ja, da gibt es eine Verpflichtung für den Arbeitgeber. Das ist ein Thema, das sehen wir uns heute nicht an. Ja, die Leistungswandlung, die muss mit langen Arbeitsunfähigkeitszeiten nicht unbedingt was zu tun haben. Ja, da kann auch Arbeitsunfähigkeit eine Rolle spielen, aber sie muss nicht zwingend zu einem BEM-Verfahren führen.
Okay. Ja?
Leistungswandlung, wenn wir jetzt einfach nochmal schauen, also älter werdende Menschen, die stellen Veränderungen in ihrem Leistungsvermögen fest und dieses Leistungsvermögen kann eben auch sich bei der Bewältigung der Arbeitsaufgaben zeigen. Und das muss aber nicht zwingend immer mit einer Arbeitsunfähigkeit einhergehen.
Nö, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass im Laufe so eines BEM-Verfahrens halt deutlich wird, dass so eine Leistungswandlung vorliegt.
Das kann sein.
Ja.
Ja. Das kann auch natürlich sein. Ja, und das ist auch nicht selten ein wichtiger Punkt im BEM-Verfahren, ja.
Dann frage ich mich jetzt natürlich, also wie erkenne ich das? Also als Beschäftigter, aber vielleicht auch als personalverantwortliche Führungskraft, wie erkenne ich, dass das notwendig wird und wie gehe ich damit um?
Das sind zwei Perspektiven, die du hier aufmachst. Und ich würde auch ganz kurz auf beide Perspektiven eingehen wollen. Und dafür gibt es auch einen Grund. In meiner langjährigen Erfahrung fällt mir das schon immer wieder auf, dass tatsächlich Beschäftigte für sich oftmals die individuelle, die eigene Leistungswandlung nicht so klar erkennbar ist oder ihnen der Zugang fehlt, für sich zu erkennen, was ist denn da jetzt zu tun. Häufig ist es so, dass Kolleginnen und Kollegen oder eben auch die personalverantwortlichen Führungskräfte aufmerksam darauf werden, dass betroffene Beschäftigte ein verändertes Leistungsbild zeigen und sozusagen das Gespräch von Seiten der personalverantwortlichen Führungskraft geführt wird. Ja, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, Einladung zum Mitarbeitergespräch oder eben über ein Feedbackgespräch, vertrauensvolle Vier-Augen-Gespräche. Ja, also die Personalverantwortliche, also die Betonung liegt auf verantwortlich, ja, Führungskraft sollte auch dann das Gespräch suchen, immer dann, wenn also betroffene Beschäftigte auffallen durch eine Veränderung in ihrem Leistungsbild. Ich habe aber selbst auch als betroffener Mensch die Möglichkeit, das Gespräch zu suchen. Bevor ich das mache, ist es natürlich gut, wenn man sich mit der eigenen Situation auseinandersetzt. Also da braucht man schon eine gehörige Portion Selbstreflexion und auch mal Selbstbefragung, was führt denn auch oder was können denn die Gründe sein, ne? Viele Gründe können dann eben klar auf der Hand liegen, beispielsweise nach einem Unfall einen bleibenden Schaden zurückbehalten zu haben, der mir das Laufen erschwert beispielsweise, ne? Das wäre so jetzt so ein ganz offensichtlicher Punkt. Oder eben auch danach zu suchen, ne? Also welche anderen Gründe können denn dazu geführt haben, dass ich jetzt in einem veränderten Leistungsbild bin? Und hier komme ich eben auf das zurück, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Also woran liegt das? Warum kann ich meine Leistung nicht mehr erbringen? Liegt es daran, dass ich eine körperliche Veränderung habe, körperlich oder seelische oder psychische Veränderung, die es mir unmöglich macht, diese Leistung so wie vereinbart zu erbringen? Liegt es an den Anforderungen? Ist das zu viel an Anforderungen oder eben auch die Veränderungen in den Anforderungen, Stichwort Digitalisierung, Technisierung, ja, führt es dazu, dass ich diese Leistung nicht mehr erbringen kann? Dann bekommt man auch für sich schon ein Gefühl, wie dieses Gespräch, das ich dann führen sollte, und da komme ich gleich drauf, wie das, in welche Richtung das gehen sollte, ne? Und danach würde ich dann eben auch die entsprechenden Instrumente wählen. Das heißt also, erkenne ich, dass ich also diese Arbeitsleistung nicht mehr erbringen kann, weil einfach zu viel Arbeit bei mir ankommt oder die Arbeit mit neuen Arbeitsmethoden, mit neuen technischen Mitteln zu bewältigen ist, die ich nicht kenne, habe ich womöglich einen Qualifizierungsbedarf. Oder ich habe eben auch die Möglichkeit, diese Überlastung anzuzeigen. Das sollte natürlich idealerweise nie so erfolgen, dass man also gleich in die Konfrontation geht, sondern das Thema im Bereich mit der personalverantwortlichen Führungskraft in einem vertrauensvollen Gespräch bespricht. Ne? Also auch hier diese Möglichkeit besteht, auf die Führungskraft zuzugehen, dann eben auch gegebenenfalls gemeinsam auch nochmal die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung bei der Arbeit durchzugehen, um dann eben entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Also das würde mich dann vielleicht in meine alte Leistungsfähigkeit zurückbringen, wenn diese Seite, diese Gegenseite, die Arbeitsseite besser oder anders gestaltet ist, beziehungsweise ich qualifiziert bin, diese Tätigkeiten auch zu bewältigen. So, und jetzt kommen wir auf den eigentlichen Gedanken auch nochmal zurück. Das ist also meine individuelle gesundheitliche Situation. Mhm. Wenn ich feststelle, ich komme an mein altes Leistungsniveau nicht heran oder bestimmte Aufgaben kann ich einfach nicht mehr bewältigen, auch dann kann ich das Gespräch suchen und sollte ich das Gespräch sogar suchen, um gemeinsam mit meiner personalverantwortlichen Führungskraft darüber nachzudenken, wie dann umgekehrt die Arbeit auch an mich, an meinen individuellen Bedarfe angepasst werden kann. Das hat Grenzen, aber es ist möglich. Es gibt einen breiten Gestaltungsraum, in dem solche Maßnahmen dann auch umgesetzt werden können.
Und an welcher Stelle kommst du dann ins Spiel? Wann kommen Betriebsärzte, Betriebsärztinnen zum Zug und was können sie beitragen?
Ich kann natürlich meine individuelle Situation auch mit meiner Betriebsärztin oder mit meinem Betriebsarzt besprechen, ja, und kann mich dort beraten lassen. Immer dann, wenn ich also unsicher bin, wie soll ich denn jetzt weiter vorgehen, mir fällt auf das. Und wir versuchen ja auch immer wieder, unsere Beschäftigten dahingehend zu sensibilisieren, das Gespräch zu suchen, das sich beraten zu lassen, die individuelle Situation zu beschreiben. Und nochmal, es geht ja für viele erstmal darum, niederschwellig einen Zugang zu bekommen zur eigenen Erkenntnis. Hier liegt für mich erstmal ein persönliches Problem vor. Und ich habe eine Diskrepanz erkannt. Und welche Möglichkeiten können mir denn jetzt helfen? Ja, und die Beratung durch die Betriebsärztin, durch den Betriebsarzt ist natürlich noch einmal mehr wertvoll. Immer dann, wenn es darum geht, eben auch weitere individuelle Unterstützungsbedarfe gemeinsam herauszuarbeiten. Mhm. Ja, also Stichwort Gesundheitsförderung, Stabilisierung, Frage, würde mir eine medizinische Rehabilitation helfen? Kann mich dann eben auch die Betriebsärztin, der Betriebsarzt weiterhin begleiten durch die nächste Zeit, ne, also all diese Fragestellungen. Also frühzeitig sich arbeitsmedizinisch beraten zu lassen im eigenen Betrieb, das wäre also so etwas, das man unbedingt auch platzieren würde. Neben den Betriebsärztinnen und Betriebsärzten haben zumindest größere Betriebe dann eben auch noch weitere Strukturen, die ich ansprechen kann, wo ich mir Unterstützung holen kann, wo ich mich beraten lassen kann, wie ich auch vorgehen sollte, ja, beispielsweise Betriebsräte oder eben auch eine Schwerbehindertenvertretung, auch die sind immer ansprechbar, oder Gleichstellungsbeauftragte im Betrieb. Ne, also es gibt verschiedene Strukturen, die man eben auch aufsuchen kann. Ich würde in jedem Fall immer empfehlen, proaktiv mit solchen Fragestellungen umzugehen und nicht zu warten, bis es also Unmut gibt im Team beispielsweise, weil auffällt, alle machen dieselbe Aufgabe, nur du nicht. Und auch nicht darauf zu warten, dass man eben vielleicht umgekehrt angesprochen wird von der personalverantwortlichen Führungskraft, sondern eben frühzeitig zu erkennen, wo habe ich Unterstützungsbedarf und habe ich auch schon eine Idee, in welche Richtung könnte das denn gehen? Hm. Ja.
Okay, also der Begriff ist natürlich schon eher neutral. Wir sprechen ja nicht von einer Leistungsminderung oder sowas, sondern es ist eine Leistungswandlung. Es verändert sich was. Das ist ja vielleicht nicht immer bloß eine Herausforderung, sondern könnte man ja vielleicht auch als Chance begreifen, oder?
Das ist ein wichtiger Aspekt und es ist mir auch wichtig, das nochmal herauszustellen. Also es geht hier nicht sozusagen um Defizite, sondern zu erkennen, wo denn die Potenziale liegen. Und dazu gehört natürlich auch erstmal die Situation für sich anzunehmen, ganz klar. Und das ist womöglich eben auch im individuellen Einzelfall nicht so ganz einfach, ja. Aber für sich zu erkennen, also dass ich auch gestalten kann in meine Zukunft und das auch proaktiv mache, ja, bedeutet eben auch eine große Chance. Und das heißt auch, also beispielsweise brauche ich eine zusätzliche Qualifikation, möchte ich mich nochmal speziell fort- oder weiterbilden, um in Zukunft andere Aufgaben zu übernehmen, die meinem individuellen Leistungsbild besser passen, ja? Also ich sehe da durchaus ja eben auch die Chancen.
Ja, und es ist ja dann letzten Endes nicht bloß relevant für den Beschäftigten oder Betroffenen selbst, oder?
Das spielt natürlich, also da wir heute ja sozusagen die Perspektive der Betroffenen so ein bisschen einnehmen wollen, eine ganz große Rolle. Es geht ja um die individuelle Leistungserfahrung. Mhm. Das ist ganz wichtig für das Selbstwertgefühl. Es geht eben auch um meine wirtschaftliche Sicherheit, ganz klar. Es geht darum, dass mein Arbeitsplatz eben auch oder ein Arbeitsplatz, eine Arbeitstätigkeit für mich erhalten bleibt. Und auf der anderen Seite haben selbstverständlich auch die Unternehmen gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ein enormes Interesse daran, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass Arbeitsfähigkeit, Beschäftigungsfähigkeit sichergestellt ist.
Ja, super, vielen Dank. Lass mich vielleicht mal kurz am Ende zusammenfassen, unsere wichtigsten Botschaften in Form der Takeaway-Messages. Bist du bereit, Susanne?
Ich bin sehr gespannt.
Okay. Erstens, Leistungswandlung ist keine Bewertung. Zweitens, der erfolgreiche Umgang mit einer Leistungswandlung setzt die Kenntnis über die Gründe dafür voraus. Und abschließend, Betroffene sollten proaktiv das Gespräch mit den Unterstützenden im Betrieb suchen. Zum Beispiel natürlich beim Betriebsarzt oder der Betriebsärztin. Einverstanden?
Einverstanden, sehr schön. Reicht das?
Reicht.
Ja.
Danke. Ah, ist das Arbeitsmedizin?
Aber sowas von.
Susanne, eine Frage hätte ich da noch. Jetzt gerade erleben wir eine unglaublich heiße Diskussion in den Medien über das Thema Krankschreibung, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Krankfeiern, Faulenzerei. Ist es denn so, dass die Deutschen sich zu schnell krank schreiben lassen und zu lange krank sind?
Ja, Lukas, das ist ein hochkomplexes Thema, glaube ich, ne? Und ich will da jetzt auch nicht zu sehr viel ausführen. Es wird ja auch schon wirklich aus allen Fachverbänden darauf reagiert. Ich meine, auch die Bundesärztekammer hat darauf schon reagiert. Fakt ist ja, dass auch in Frage gestellt wird, ob die telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also die Krankschreibung per Telefon, ob die nicht abgeschafft werden soll, damit also die Zahlen wieder runtergehen, ja. Da kommen auch alle Verbände um die Ecke, die auch nochmal darauf hinweisen, und ich kann das ja nur unterschreiben, wer krank ist und sich nicht zum Arzt schleppen muss mit Fieber, Husten und Schnupfen, erlebt individuell eine hohe Entlastung. Ja, das ist also mal Punkt eins. Es entlastet einfach den betroffenen Kranken, nicht zum Arzt gehen zu müssen, um eine Bescheinigung ausstellen zu lassen. Und es entlastet natürlich eben auch enorm die Praxen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir so viele Infektions-, also Atemwegserkrankungen haben, ja, also werden wahrscheinlich viele Praxen voll sein mit Patientinnen und Patienten, die alle ähnliche Symptome haben, aber es gibt eben auch andere Zeiten, und das ist also auch Punkt 3. Mit einer Infektionserkrankung sich in eine Arztpraxis zu setzen, das ist einfach nichts Kluges, und schon auch aus infektiologischer Sicht ist es gut, ein solches Instrument zu haben. Das ist mal Punkt. Persönlich finde ich es falsch einzuschätzen, dass eine telefonische Krankschreibung dazu führt, dass zu viele Menschen eine zu niedrige Schwelle erleben und sich schneller krankschreiben lassen. Denn wir dürfen ja auch voraussetzen, dass unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen in den Praxen eine höchst verantwortungsvolle Tätigkeit ausführen und genau hingucken, ja, und auch eine telefonische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder Krankschreibung setzt ja die Kenntnis der eigenen Patientinnen und Patienten voraus, ja? Das muss man ganz klar sagen. So, und der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, ist ja die Höhe der Fehltage in Deutschland. Sind die Deutschen alle zu faul und lassen sich alle alle so oft krank schreiben und so lange.
Im Vergleich zu anderen Ländern, ne?
Im Vergleich zu anderen Ländern. Hier muss man ja eben auch sagen, und auch da sagen ja die Experten, dass die elektronische Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung tatsächlich jetzt alle Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen erfassbar macht. Also das gibt da schon eine sozusagen rein technische Begründung dafür, ja, weshalb wir mehr.
Der Grund für diesen Sprung 2022, ne, dass da auf einmal viel mehr Krankschreibungen erfasst worden sind.
Ja.
Ne?
Und im Ländervergleich, also da bin ich ehrlicherweise, jetzt stecke ich da zu wenig drin und kenne jetzt also die Studienlage nicht so genau, aber ich weiß zumindest, dass also der Umgang mit Arbeitsunfähigkeiten also nicht direkt vergleichbar ist zwischen den Ländern, sodass es auch natürlich schwierig ist, jetzt Zahlen direkt nebeneinander zu legen. Ja, also das würde Äpfel mit Birnen vergleichen bedeuten.
Alles klar. Ja, also der Vorwurf, der ja eigentlich damit korportiert oder vermittelt wird, ist doch, dass die Leute sich krank schreiben, weil sie frei haben wollen. Sind das die Gründe?
Natürlich braucht es eine Diagnose, die auf so einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung steht, ne? Und da gibt es ja eben auch Statistiken, das kann man sich ja alles anschauen, ne? Es ist seit Jahren ein gleiches Bild. Die Arbeitsunfähigkeits-, die AO-Bescheinigungs- oder Arbeitsunfähigkeitsstatistik wird angeführt von Atemwegserkrankungen. Das sind im Übrigen eben auch, wir haben uns ja mal damit befasst, also wer wird denn da besonders häufig krank? Das sind also insbesondere auch viele junge Erwachsene, die hier wiederfinden. Das sind in aller Regel Kurzzeiterkrankungen, ja, so 3 bis 5 Tage. Und an der zweiten Stelle erscheinen schon die Muskel- und Skeletterkrankungen. Das betrifft dann überwiegend ältere Menschen, ja. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar und das sind dann eben oftmals auch die Erkrankungen, die eben nicht als Kurzzeiterkrankungen mehr geführt werden können. Das heißt also, das sind dann wahrscheinlich eben auch die Erkrankungen, die oftmals eben auch einen langen Arbeitsausfall bedingen. Und an der dritten Stelle erscheinen dann schon die psychischen Erkrankungen. Und da finden wir gerade im Mittelfeld der Erwachsenen um 40 herum, da finden sich da diese Menschen wieder. Und da muss man natürlich über die Gründe nachdenken, was dazu führt. Und wenn du aufmerksam zuhörst, wird ja auch immer wieder angebracht, also dass die Arbeitswelt hier also so einen Einfluss auf diese Arbeitsunfähigkeitsstatistiken hat. Das würde ich eben an dieser Stelle so versuchen, mal ein bisschen auszuhebeln. Gründe für Arbeitsunfähigkeit, die müssen ja nicht und können und werden auch nicht nur aus der Arbeitswelt getriggert und kommen auch nicht nur von dort, sondern die Gründe sind ja vielfältig und wir müssen in die anderen Lebenswelten auch hineinschauen. Und mal an dieser Stelle, wenn wir die Gründe kennen, beziehungsweise wenn wir die Diagnosen und Diagnosegruppen kennen und die Gründe kennen und wenn wir Präventionskonzepte haben, dann würde ich mir wünschen, dass diese eben auch umgesetzt werden. Punkt.
Da würde ich sagen, let's wrap it up.